Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Hosen runter, Geschlechtskrankheiten einfach erklärt. Wir sind Marika
und Jos.
Wir wohnen zusammen und möchten mit diesem Podcast unseren Teil zur sexuellen Aufklärung beitragen. Zum Glück leben wir in einer Zeit, in der zumindest halbwegs offen über Sex gesprochen wird. Aber wie viel wissen wir schon über die Krankheiten, die wir uns bei diesem spaßigen Zeitvertreib einfangen können? Ich wusste nicht so viel. Jos schon. Da haben wir uns gedacht, wir lassen auch andere Menschen an meiner Lernkurve teilhaben.
Hier und heute, in unserer zweiten Folge, wollen wir über die Gonorrhoe sprechen. Viele von euch kennen die Erkrankung vielleicht auch eher als Tripper.
Ja, es juckt im Schritt. Vielleicht fangen wir direkt mal so ran. Woran merkt man denn, dass man Gonorrhoe oder Tripper hat?
Es gibt tatsächlich eine ganze Vielzahl von Symptomen, an denen du merken kannst, dass du so einen Tripper hast. Das wahrscheinlich klassischste Symptom bei so einer Erkrankung ist, dass bei Männern ein eitriger Ausfluss entsteht, der Bonjour-Tropfen genannt wird. Also eben typischerweise morgens von den Männern dann entdeckt wird an der Penisspitze. Und daher haben wir natürlich auch unsere Folge Bonjour Gonorrhoe genannt, eben aufgrund dieses Bonjour-Tropfens. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine Eiteransammlung. Und außerdem haben viele Menschen auch Schmerzen beim Wasserlassen. Das kann schon natürlich sehr, sehr unangenehm sein. Und bei Männern haben auch ungefähr 70-90% der Männer haben Symptome. Und deswegen ist es ja eigentlich ganz gut, weil dann wenigstens die Erkrankung auch entdeckt wird und sie nicht direkt weitergegeben wird, ohne dass du irgendwelche Symptome daran hast.
Also bei aber 10-30% von den Menschen mit Penis ist es dann schon so ähnlich wie beim HPV-Virus, dass sie es einfach übertragen und keiner es mitkriegt.
Ja, ganz genau. Okay. Richtig. Das kann natürlich auch passieren in der ungünstigsten Konstellation an sich. Ja, ansonsten kann es auch zu einem Juckreiz kommen. Und wenn die Infektion jetzt weiter länger nicht behandelt wird, dann ist es auch so, dass die aufsteigt. Vorher ist es nur eine Infektion von der Harnröhre. Und wenn wir dann anatomisch weiter nach oben gehen, kann es aber eben auch dazu kommen, dass weitere Organe des Urogenitaltrakts betroffen sind und dann eben auch die Prostata betroffen ist und es zu Schmerzen wie bei einer Prostatitis kommt. Oder es kann auch sein, das ist eine Prostataentzündung. Und das sind dann so dumpfe Schmerzen im Dammbereich, im oberen Dammbereich. Mhm. Also in dem Bereich zwischen After und Hoden. Weil da ungefähr ist die Prostata lokalisiert, natürlich ein bisschen weiter im Körper. Und auch die Samenbläschen können zum Beispiel sich entzünden, was auch mit so einem dumpfen Schmerzgefühl im Unterleib korreliert. Und blöderweise kann es natürlich auch dazu kommen, dass Hoden und Nebenhoden betroffen sind. Und wenn jetzt Hoden und Nebenhoden betroffen sind, dann kann es schwierig werden, weiterhin das Sperma durch diese ganzen kleinen Kanälchen durchzuleiten, sodass die Männer sogar unfruchtbar werden können.
Oh.
Weil einfach diese kleinen Kanälchen verkleben und das Sperma keinen Weg mehr nach draußen findet. Und so kann natürlich, ja, diese Unfruchtbarkeit dann entstehen.
Scheiße.
Ja.
Wir haben jetzt viel über Menschen mit Penis geredet. Wie ist das denn bei Frauen oder Menschen, die eine Vulva haben? Wie zeigt sich das? Woran erkennt man das?
Bei denen ist es tatsächlich so, dass die viel seltener Symptome haben. Die könnten also viel eher auch ÜberträgerInnen sein, weil sie eben keine Symptome haben und es gar nicht merken, dass sie infiziert sind. Bei denen sind das so ungefähr 50%, die Symptome haben. Auch hier Schmerzen beim Wasserlassen und dieser eitrige Ausfluss, der Bonjour-Tropfen ja genannt wird bei den Menschen mit Penis, kann bei Frauen aus der Vagina herauslaufen, weil das ist so ein hellgrauer bis gelblicher Tropfen, der eben an Eiter erinnert. Und es kann auch richtig viel sein, was da so rausläuft.
Und wie riecht das normal? Kann ich das auch am Geruch erkennen?
Das ist total übelriechend.
Okay.
Genau. Sehr unangenehm für die Nase.
Also ich kann das nicht mit normalem Vaginalschleim verwechseln?
Nein.
Okay.
Das ist schon ein anderer Geruch.
Gut. Gut zu wissen. Ja, wir haben ja jetzt viel auch schon ein bisschen über die Symptome geredet. Aber was ist Gonorrhoe überhaupt? Das HPV-Virus, ja, war eben ein Virus. Ist Gonorrhoe auch ein Virus oder... Was ist das?
Gonorrhoe an sich ist kein Virus, das sind Bakterien. Die liegen immer paarweise vor und werden deswegen in der Bakteriologie als Diplokokken bezeichnet. Kokken sind eine bestimmte Art von Bakterien, die so punktförmig oder kreisförmig aussehen unter Mikroskop. Ich muss aber vielleicht noch mal kurz was zu den Symptomen sagen, bevor wir da weiter drauf eingehen. Und zwar ist das bei Menschen mit Vulva oder Vagina auch so, dass die Gonorrhoe häufig als Banalität abgetan wird, weil es da ja viel häufiger zu Blasenentzündungen kommt. Und deswegen werden die ersten Symptome einfach nur als eine normale Blasenentzündung abgetan. Und auch hier ist es natürlich so, dass die Infektion mit der Zeit aufsteigen kann. Das heißt, durch die Harnröhre kann sie dann auch weiter oben liegende Teile des Urogenitaltrakts der Frau betreffen und hier eben auch die Eileiter zum Beispiel betreffen. Und auch hier kann es dann zu Strikturen, also zu Verklebungen oder Verklemmungen kommen, wodurch dann die Eizelle, die aus dem Ovar, also aus dem Eierstock in den Eileiter springt, irgendwann nicht mehr passieren kann. Und auch das führt dann natürlich zu einer Unfruchtbarkeit.
Okay, das heißt, wenn ich eine Blasenentzündung habe, die dann länger anhält, dann sollte ich auf jeden Fall zur Frauenärztin gehen oder zum Urologen. Oder wie ist das, wenn jetzt da oft der Verdacht entsteht, dass das einfach nur eine Blasenentzündung ist, dann werden ja Antibiotika verschrieben. Helfen die dann auch gegen die Gonorrhoe und dämpfen die vielleicht Symptome oder fällt es dann einfach auf, dass die nicht wirken?
Das würde auffallen, dass die nicht wirken tatsächlich, okay, diese Antibiotika, wenn sie dann nicht gegen die Gonorrhoe, also gegen diese Kokken, von denen wir gerade sprachen, helfen. Da kommen wir aber später in der Therapie nochmal zu. Und ich denke, es ist vor allem wichtig, dass man oder dass auf diesen Ausfluss geachtet wird, weil solange der da ist, ist ja schon klar, dass es irgendwie nicht nur eine unkomplizierte Blasenentzündung ist, so wie man das sonst vielleicht kennt.
Ja, ich dachte jetzt vor allem in dem Fall, wenn man eben diese Symptome nicht hat, gerade wenn das bei Frauen vielleicht nicht immer so symptomatisch ist.
Dann würde ich das auch auf jeden Fall abklären lassen, wenn es einfach eine länger andauernde Geschichte ist.
Ja, aber es wäre scheiße, dass man beide das ja auch trotzdem haben können, ohne keinerlei Symptome zu haben.
Ja, das ist halt das Fiese bei diesen Geschlechtserkrankungen. Ja, genau.
Und dann merkst du es im Zweifelsfall erst, wenn es zu spät ist.
Ganz genau. Deswegen regelmäßig testen lassen.
Oh ja.
Wenn ihr ungeschützten Geschlechtsverkehr habt, mit vielleicht auch vielen wechselnden PartnerInnen.
Du hattest ja aber eben angerissen, dass es irgendwie diese Duplo-Bakterien sind. Genau, magst du das vielleicht nochmal genauer erklären? Was passiert da im Körper? Also jetzt nicht das absolute medizinische Fachwissen, aber dass wir vielleicht ein bisschen das verstehen.
Genau, Duplo-Bakterien finde ich übrigens super süß. Da muss ich sofort an den Duplo-Schokoriegel denken. Aber Diplokokken war der Begriff, den ich gesandt hatte, genau. Aber gut, dass wir ihn nochmal in Erinnerung rufen. Prinzipiell ist das ja auch einfach nur so ein bisschen Nerdwissen. Aber Diplokokken sind eben Bakterien, die paarweise vorliegen. Und die sind unter dem Mikroskop dann ganz leicht zu erkennen. Man färbt in der Bakteriologie meistens solche Bakterien an mit einer sogenannten Gram-Färbung. Ich glaube, das ist einfach nach einem Menschen benannt, der die erfunden hat, diese Färbung. Und da geht es darum, die Zellwände der Bakterien anzufärben. Und bei denen ist es eben so, dass sie gramnegativ sind. Das heißt, die Zellwände werden nicht so richtig angefärbt und die erscheinen dann so ein bisschen rötlich. Vielleicht auch pink-violett unter Mikroskop.
Schick.
Genau, an sich ganz schick. Sieht eigentlich auch immer wirklich schön aus, vor allem, weil die immer so in Paaren vorliegen. Das sieht so ein bisschen aus, als würden die miteinander kuscheln und ist so trapezförmig dann im Prinzip. Nee, rautenförmig. Trapez war der falsche geometrische Begriff. Also, wie gesagt, die liegen dann auf jeden Fall in so einer Rautenform vor, was auch ganz schön aussehen kann unter Mikroskop, aber natürlich eine blöde Diagnose nach sich zieht, dann eben die Gonorrhoe. Aber dann können wir sie natürlich auch wenigstens behandeln, wenn wir auch wissen, was oder welche Erkrankung gerade vorliegt. Und diese Bakterien setzen sich eben bevorzugt in Schleimhäute. Es ist so, dass die zum Beispiel an Muskeln, die Vagina ja beispielsweise ist nichts anderes als ein Hohlmuskel, da können die sich gar nicht festsetzen und setzen sich deswegen eben in das Oberflächenepithel oder in die Schleimhäute von der Harnröhre oder zum Beispiel vom Eileiter oder von diesen kleinen Samenkanälchen, die wir vorhin angesprochen haben und überleben dort.
Ja, der Penis ist ja auch ein Muskel, ne? Also müssen sie wahrscheinlich erst da hoch?
Im Prinzip ist der ganze Penis ja durchzogen von der Harnröhre und die hat dann ein Epithel, wo die... Epithel bedeutet immer so eine oberflächliche Zellschicht und da können sich die eben reinsetzen.
Okay.
Genau.
Das heißt, es ist vor allem über penetrativen Geschlechtsverkehr übertragbar oder wie sieht das da aus? Ist das, also ich meine, Schleimhäute haben wir ja auch im Mund oder an anderen Stellen des Körpers.
Ja, da sprichst du eine gute Sache an, weil da können wir auch im Prinzip nochmal auf die Symptome zurückkommen. Es gibt natürlich auch nicht nur die Gonorrhoe, die dann eben den Penis oder die Vulva betrifft oder die Harnröhre betrifft, sondern die kann auch anders übertragen werden. Beispielsweise ist es auch möglich, dass diese Kokken, diese Diplokokken, sich dann in der Schleimhaut vom Rachen festsetzen und es zu einer Rachenentzündung kommt. Oder auch im Enddarm, wenn man jetzt penetrativen, ungeschützten Analverkehr hat, kann es eben sein, dass es dann zu einer Rektumentzündung kommt. Und auch hier sind die Symptome eher so ein bisschen vage. Es kann zu Schleim- oder Blutauflagerungen auf dem Stuhl kommen und vielleicht zu Schmerzen beim Stuhlgang, bei der Defäkation. Aber es ist insgesamt so, dass es eher so ein bisschen, ja, wie gesagt, vage verläuft und man nicht so hundertprozentig ein eindeutiges Symptom hat, wie beispielsweise jetzt diesen Bonjour-Tropfen, der ja doch sehr häufig vorkommt bei Männern oder bei Menschen mit Penis.
Oh Mann, regelmäßig testen.
Regelmäßig testen und geschützten Geschlechtsverkehr haben.
Ja, benutzt Kondome. Wie verbreitet ist Gonorrhoe eigentlich?
Gonorrhoe ist schon ziemlich verbreitet. Also, es ist eine der häufigeren Geschlechtskrankheiten, würde ich schätzen. Und jedes Jahr sind so über 100 Millionen Menschen weltweit betroffen. Und es betrifft vor allem junge Menschen, also die im Alter zwischen 15 und 25 Jahren.
Natürlich, da sind wir ja schon raus.
Ah, stimmt, wir sind gar nicht mehr in der Risikogruppe.
Ja, Glück gehabt. Genau, aber was passiert denn jetzt, wenn ich mich habe regelmäßig testen lassen oder tatsächlich diesen ekelhaften Tropfen an meinen Geschlechtsteilen hatte und zum Arzt gegangen bin und den Abstrich gemacht habe und dann festgestellt wurden, bei mir sind diese pinken Diplobakterien am Start?
Ja, wenn das dann tatsächlich herausgefunden wurde, dass du infiziert bist mit diesen Bakterien, mit den Gonorrhoebakterien, dann ist die Therapie der ersten Wahl eine antibiotische Therapie. Also eine orale Therapie für gewöhnlich, dass du ein paar Pillen schluckst, meistens so für eine Woche oder für 10 Tage, und danach solltest du die Gonorrhoe auch eigentlich los sein. Es gibt natürlich hier und da ein paar resistente Keime, aber insgesamt gibt es so zwei Standardmedikamente, die eingesetzt werden. Das eine sind Cephalosporine, das ist ein, die sind verwandt mit Penicillin. Penicillin ist ja eigentlich ein bekannter Begriff. Und da ist ein Standardantibiotikum Ceftriaxon. Das ist allerdings nicht oral verfügbar. Also kannst du da keine Tabletten nehmen. Du müsstest das dann entweder intravenös bekommen oder intramuskulär injiziert werden bekommen.
Was heißt das?
Das heißt im Prinzip so wie eine Impfung, dass du eine Spritze in deinen Oberarmmuskel bekommst.
Okay.
Und dass dann eben das Antibiotikum von da über den Körper verteilt wird. Die orale Gabe ist bei einem anderen Antibiotikum, das heißt Azithromycin, eben möglich. Und das Gute an diesen Antibiotika ist, dass, wenn ihr infiziert gewesen seid, schon 24 Stunden nach der ersten Antibiotikagabe ihr gar nicht mehr anstecken seid. Ja, das geht also richtig schnell. Das ist ganz praktisch. Wenn die Therapie dann also begonnen hat, ist es auch ziemlich schnell so, dass die Bakterien eben aus dem Körper verschwinden oder wenigstens ihre Virulenz, sagt man ja dann immer, also ihre Ansteckungsfähigkeit verlieren.
Und wir hatten ja auch beim letzten Mal schon überlegt, so wem muss ich dann alles Bescheid sagen? Jetzt bei, ist das anders als bei HPV oder also wenn ich mich jetzt habe nicht regelmäßig testen lassen, kann ich es ja theoretisch schon ganz schön lange haben.
Ja, also wichtig ist natürlich, dass du die Erkrankung schon auch mitteilen solltest, deinen ehemaligen GeschlechtspartnerInnen, um einfach so einen Ping-Pong-Effekt zu vermeiden, damit sich überall dann die Leute nach und nach anstecken. Du kannst bei der Gonorrhoe erstmal davon ausgehen, dass die Inkubationszeit so 2 bis 7, manchmal auch 10 Tage, aber eigentlich nicht über 14 Tage hinausgeht. Das heißt, du bist im Prinzip auf der sicheren Seite als Mensch, der jetzt auch Symptome hat, dass du allen GeschlechtspartnerInnen der letzten 14 Tage Bescheid gibst. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwieriger, wenn du keine Symptome hast oder die Symptome erst später auftreten. Da sagt zum Beispiel das RKI, dass die Männer oder die Menschen mit Penis alle ihre SexualpartnerInnen der letzten 2 Wochen vor dem Auftreten der ersten Symptome informieren sollten, während es bei Frauen vorschlägt, dass sie alle SexualpartnerInnen der letzten 3 Monate informieren sollten über die jetzt bei ihnen festgestellte Erkrankung. Also variiert das so ein bisschen.
Okay. So, wenn jetzt bei mir Gonorrhoe festgestellt wurde, sollte ich mich dann auch auf andere Sachen direkt mittesten lassen?
Also tatsächlich sagt man so bei den Geschlechtskrankheiten, dass wenn eine von diesen STDs, also den Sexual Transmitted Diseases, wie es so schön auf Englisch heißt, festgestellt worden ist, du dich auch auf alle anderen Geschlechtskrankheiten, die häufiger in unseren Regionen vorkommen, testen lassen solltest. Also eben auch auf Chlamydien, auch auf eine Syphilis oder natürlich auch auf eine HIV-Infektion.
Okay. Zu wem gehe ich denn hin, wenn ich so Symptome habe oder mich einfach regelmäßig testen lassen will?
Am besten gehst du ja immer zu jemandem, dem du auch wirklich vertraust, wo du so ein gutes Verhältnis mit deinem Arzt oder mit deiner Ärztin hast. Klassischerweise sind das prinzipiell ja häufig die HausärztInnen, die so als erste AnsprechpartnerInnen fungieren. Ansonsten kannst du aber auch zum Dermatologen oder zur Dermatologin gehen, weil die häufig eine Zusatzbezeichnung eben als Facharzt oder Fachärztin für Geschlechtskrankheiten haben. Oder auch der Urologe oder die Urologin, bei denen du dich gut aufgehoben fühlst, kann dich da umfassend betreuen. Je nachdem, wo du dich gut aufgehoben fühlst, da würde ich auf jeden Fall hingehen, wo du auch offen darüber sprechen kannst und nicht irgendwie so eine Barriere hast und dich nicht so richtig mit denen darüber austauschen möchtest.
Aber das kostet dann auch, oder?
Ja, tatsächlich kostet das natürlich. Wenn du einen Test auf Gonorrhoe machen möchtest und keine Symptome hast, dann musst du das auch bezahlen. Ich kann dir nicht sagen, wie teuer das tatsächlich ist. Wenn du so ein Allround-Paket, sag ich mal, machst, dann bist du so bei 120 bis 150 Euro, je nach Arzt, Ärztin. Das bedeutet aber, dass du nicht nur die Gonorrhoe abcheckst, sondern zum Beispiel auch noch eine Syphilis, HIV oder dann auch noch Chlamydien natürlich. Und ich glaube, Uroplasmen, das sind auch noch so andere Bakterien.
Soweit ich weiß, kann man ja normalerweise auch eigentlich zum Gesundheitsamt und vielleicht auch zur AIDS-Hilfe, um sich testen zu lassen. Gerade in der Pandemie ist es ein bisschen schwieriger, aber wenn das sich wieder ein bisschen erledigt habt, könnt ihr auch einfach zum Gesundheitsamt gehen und erzählt am besten, dass ihr, egal ob es stimmt oder nicht, ständig mit Leuten ungeschützten Verkehr habt, am besten vielleicht noch intravenös Drogen nehmt, dann kriegt ihr die ganzen Tests auch kostenlos. Wenn ihr das nicht sagt, gibt's nur HIV kostenlos und ihr müsst die anderen Sachen selber bezahlen.
Ganz genau. Was ich vorhin vergessen habe, Frauenarzt oder Frauenärztin geht natürlich genauso. Ne? Die wollte ich hier jetzt gar nicht unterschlagen.
Ja. Aber kann es auch sein, jetzt wenn zum Beispiel, das habe ich mich gerade noch gefragt, wenn ich gar keine Symptome habe, dass es sich irgendwann von selber erledigt?
Ah, schwierig. Weiß ich gar nicht. Glaube ich aber nicht. Ich denke eher, dass die Bakterien dann im Körper persistieren würden und sich das nicht von alleine wieder regelt. Ich denke eher, dass es dann, wenn du am Anfang nicht symptomatisch bist, dass es eher später dann eben zu Symptomen kommt und du dann in einer anderen Form der Gonorrhoe bist. Die Gonorrhoe kann sich also nicht nur über den Urogenitaltrakt im Körper ausbreiten, sondern natürlich auch zum Beispiel Anschluss ans Blutgefäßsystem finden und sich dann im ganzen Körper verteilen und auch andere Organe betreffen. Sowas würde man dann eine disseminierte Gonorrhoe nennen. Und hier ist es dann häufig so, dass die Menschen, die davon betroffen sind, eine Symptomtrias aufweisen. Das heißt, sie haben 3 Symptome, die dann eben darauf hinweisen, dass sie von einer disseminierten Gonorrhoe betroffen sind. Und das ist zum einen eine Polyarthritis, das heißt, dass viele Gelenke im Körper entzündet sind. Außerdem haben die hohe Fieberschübe und auch Einblutungen im Weichgewebe. Das sind so kleine punktförmige Einblutungen, die werden Petechien genannt. Und es kann auch dazu kommen, dass sie hämorrhagische Pusteln haben, also so kleine Erhebungen, die vor allem an den stammfernen Körperspitzen, an den Akren, also an den Fingern und an den Zehen auftreten.
Und wenn ich so entzündete Gelenke habe, dann merke ich das, wenn ich mich bewege, oder?
Ja, genau. Du hast dann vor allem so einen richtigen Schmerz, wenn du die Gelenke bewegst. Und für gewöhnlich werden die auch ziemlich dick und heiß, also überwärmt. Kann auch sein, dass die Region, die Hautregion um die Gelenke herum total gerötet ist. Aber vor allem verspürst du Schmerzen.
Okay. Das heißt, wenn meine Gelenke wehtun, ich hohe Fieberschübe habe und so kleine Einblutungen an meinen Fingerspitzen, dann wäre das für mich auch ein Zeichen, dass ich vielleicht mal einen Test machen sollte.
Genau, das hört sich alles nach Symptomen an, die wirklich niemand haben will. Aber das wären Symptome, die auf eine disseminierte Gonorrhoe hinweisen könnten, genau. Und das kann ja eben passieren, wenn du vorher keine Symptome hattest, die nicht behandelst und die Gonokokken sich dann über deinen Blutkreislauf im ganzen Körper verteilen.
Aber das kriege ich auch mit Antibiotika in den Griff.
Auch das kannst du mit Antibiotika in den Griff bekommen. Du musst die dann wahrscheinlich nur ein bisschen länger nehmen.
Okay. Ja, mit diesen Informationen würden wir diese Folge jetzt auch beenden. Wir hoffen, ihr habt eine gute Mischung aus praktischen Infos und Nerdwissen mitgenommen. Wir freuen uns auf die nächste Folge.
Wie immer wird es bei einem unregelmäßigen Zyklus bleiben.
Ja, man kommt ja zu nichts.
Man kommt ja zu nichts.